meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Es ist mir eine herzliche Freude, in dieser Abendstunde mit euch Gemeinschaft zu haben und euch ein Zeugnis geben zu dürfen. Vielleicht darf ich eine kleine Äußerlichkeit vorausschicken, wenn ich den Eindruck habe, dass der Sauerstoff verbraucht ist, dann gestattet mir, dass ich mich unterbreche, um einmal die Türen und die Fenster aufzumachen. Denn nächst der Gnade Gottes brauchen wir nichts so dringend und nötig als Sauerstoff. Die Gnade für Geist, Seele und Leib und den Sauerstoff für Leib und Seele. Jetzt geht's noch, aber ich werde mir dann erlauben, wenn ich merke, die Luft ist zu dick geworden und einige stehen in Gefahr einzuschlafen, dass ich dann euch durch neue Sauerstoffzufuhr belebe. Lasst mich heute Abend ein Zeugnis sagen über ein Lied von der Endzeit, die ja im Begriff steht, hereinzubrechen. Wir sind noch nicht in der Endzeit. Denn die Endzeit als solche werden wir verbringen, vereint mit Christus, unserem Haupte. Aber wir stehen dicht davor. Wir sind in der Vorendzeit. Also in der Zeit, die dem Ende, das heißt der Drangsalszeit für Israel und die Nationen vorausgeht. In der sind wir. Die Schatten wuchten herein, tief und schwer, in das Leben der Völker. Und nun will ich euch ein Lied lesen, das von der Endzeit handelt. Ein Lied, das 12 Strophen hat. Ein Lied, das in 4 ungeheuer dramatischen Akten uns versetzt, von den Himmelssphären auf die Erde, dann wieder zurück in die Himmel, und uns in einer Dramatik ohnegleichen ein Bild der Zeit entrollt, die sich vor unseren Augen zu enthüllen beginnt. Dieses Lied, das ich euch vorlesen will, ist der 2. Psalm. Ich lese nach dem Elberfelder Text, den ich vor mir habe, Psalm 2. 4 gewaltige Akte voll ungeheurer Dramatik. Und der Geist Gottes wolle uns in dieser Abendstunde diese 4 Akte, jeder Akt umfasst 3 Verse, der ganze Psalm hat, wie ich sagte, 12 Verse, in einer wunderbaren Symmetrie ohnegleichen, wie sie nur das Wort Gottes aufbieten kann. Diesen Psalm, dieses Lied lese ich euch jetzt vor. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles, die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde, und die Fürsten ratschlagen miteinander, wider den Herrn und wider seinen Christus, seinen Gesalbten. Lassen uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Das war der erste Akt. Auf Erden, in 7 Punkten dargestellt, denen wir alle wieder begegnen im 4. Akt, wenn Gott die Antwort gibt auf die Gegebenheiten, wie sie sich jetzt entrollen, zu entrollen begonnen haben, in denen wir leidentlich und wenn wir mit offenen Augen hineinschauen, sehend drinnen stehen. 2. Akt. Der im Himmel thront, der tut 2 schreckliche Dinge, die ihr dem sogenannten lieben Gott gar nicht zutraut. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Ja, der liebe Gott, der lacht und spottet. Ja, der lacht und spottet. Man wird er zu ihnen reden in seinem Zorn. Und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Oh, hab ich doch meinen König gesalbt. Auf Zion. Nicht in Moskau. Nicht im Pentateuch. Und nicht im Pentagon. Sondern in Zion. Wo das Gesetz, die fünf Bücher Mose, ihre Krönung finden, ihre Erfüllung. Der Vorhang geht darunter, hinter dem zweiten Akt, und dann kommt der dritte Akt. Und im dritten Akt redet der Sohn Gottes. Wunderbar. Wir werden es nachher im Einzelnen sehen. Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, oder du Sohn mein. Oder Sohn mein bist du, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Das ist das älteste Wort aus Gottes Munde. Da gab es noch keinen Himmel, keine Erde. Da spricht er zum Sohn. Und das erste Wort Gottes heißt nicht ich. Unser erstes Wort heißt immer ich. Sein erstes Wort heißt du, mein Sohn. Folge von mir und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen, zum Besitztum, die Ernten der Erde. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Was sagt der liebe Gott zu dem lieben Heiland? Ja, ja, denn wir haben nicht das biblische Gottes und Christus Bild in seinem Vollmaß. Wir haben ein süßliches, verzerrtes, verweichlichtes Christusbild. Wir kennen weder die Intensität und die Süße seiner Liebe und Gnade, noch kennen wir die Heiligkeit und die Wucht seines Zornes. Weil wir nicht wissen, dass auf die Zorngluten Jahwes, des heilig seienden Gottes, nichts anderes sind als Wege seiner Liebe. Der Vorhang geht herunter hinter dem dritten Akt, hebt sich und wir sehen den vierten Akt. Der vierte Akt nun ist ein Reden des Vaters durch den Sohn und des Sohnes vom Vater her auf die Erde. Und zwar wird in dem vierten Akt, das sind die Verse 10, 11 und 12, jeder Akt umfasst ja, wie ich sagte, drei Verse, werden nun die sieben Darstellungen, die sieben Gegebenheiten, die sieben Klagen über die Weltlage, die werden nun beantwortet. Die werden nun gewiesen in die Vollerfüllung der Verheißungen Gottes. Das werden wir nachher sehen. Ich lese den vierten Akt. Und nun, man kann auch übersetzen, und auf diese Weise, ihr Könige, seid verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Diene dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommet auf dem Wege. Wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Man kann auch übersetzen, denn bald wird sein Zorn entbrennen. Noch ein weniges, noch eine kurze Zeit, dauert nicht mehr lang, da wird sein Zorn entbrennen. Glückselig alle, die in ihm sich bergen, die bei ihm Zuflucht nehmen. Soweit, das ist der zweite Psalm. Und nun will ich versuchen, meine Freunde, euch diese vier Akte so lebendig, so plastisch vor Augen zu stellen, dass ihr merkt, wo es hingeht. Aber ihr merkt, was uns bevorsteht. Obwohl wir, wenn das sich vollzieht, bei unserem Herrn sind, vereint mit ihm. Aber dass wir einen Blick haben für die Weltlage, wie Gott sie schaut, denn wenn das sich vollzieht, haben wir als der Körper des Christus bereits unsere Aufgaben als seine Glieder, als die Gefäße und Werkzeuge seines Körpers, unsere Funktionen auszuüben. Das ist ungeheuer groß. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. So wie eine Braut kochen lernt, Säuglingspflege lernt und Haushaltungsführen lernt, weil das einmal später kommt in der Ehe. So müssen auch wir vorbereitet sein für unsere Ewigkeitsaufgaben. Deshalb müssen wir die Situation kennen, wie sie sich jetzt anbahnt, vor der die Welt ratlos steht, trotz ihren vielen Räten. Ratlos? Wir müssen das wissen, denn dann setzen unsere Aufgaben ein, wenn wir mit ihm vereint sind. Und das, was wir eben lesen, das werden wir erleben. Die Anfänge sind schon da. Und nun, meine Freunde, lasst mich versuchen, in dieser Abendstunde einzugehen auf die wunderbaren Akte. Ich kann nur einige Striche zeichnen, einige Linien ziehen und den Psalm nicht ausschöpfen. Man müsste auf wunderbare Dinge im hebräischen Urtext eingehen. Das kann man in einem Vortrag nicht, das kann man nur in einer Bibelstunde, wo jeder seinen Text vor sich hat, ein Notizbuch und Bleistift. Da kann man tiefer hineingehen. Aber heute Abend will ich euch nur einen ganz kleinen Riss, einen Aufriss geben, wie ein Chefarchitekt, der mit ein paar Linien zeichnet, was er davor hat, mit Bau zeigt, ohne Einzelheiten. Ich will die 7 Punkte sagen des ersten Aktes in Vers 1, 2 und 3, wo Gott die Situation überschaut, die Weltlage der Endzeit. Und er charakterisiert, er kennzeichnet die Zeit, in die wir hineingehen und die, ich werde nicht müde, ist heute Abend zu unterstreichen, in dieser Stunde, bereits in ihren Anfängen deutlich zu sehen ist. Ihr werdet mir gleich recht geben. Erster Punkt. Warum toben die Nationen? Die Nationen toben. Ja, warum toben sie denn? Das ist die Frage Gottes. Wir leben doch im Wirtschaftswunder. Es geht uns doch so gut. Es geht uns manchen Arbeitsgruppen fast so gut. Und trotzdem sind sich die Menschen unzufrieden. Und trotzdem toben sie. Aber nicht nur die deutsche Nation tobt, sondern auch die anderen Nationen wachen auf, haben aus seiner Stellung, die ihm nach dem Heilsplan Gottes in 1. Mose 10 angewiesen ist, haben, das sind die farbigen Völker, die wachen auf, toben und krakeelen. Guck doch, was der Fidel Castro betrachtet, nur seinen wilden Bart, wie er tobt. Das ist aber nur ein Beispiel, ein typisches Beispiel. Und Gott will sagen, wir haben doch gar keine Ursache. Wir sollten danken, und stattdessen toben sie. Die Welt ist ein Dollhaus geworden. Die Welt ist, die Erde ist das Irrenhaus des Universums. Das ist wirklich so. Man fragt sich, warum toben die Nationen? Das ist das erste Kennzeichen. Und dieses Toben der Nationen hat begonnen und geht weiter und wird schlimmer. Die Antwort finden wir im 4. Akt. Das zweite, warum sinnen, und nun kommt ein Wort, das heißt Törichtes, Vergängliches, Schädliches, Eitles, Wertloses, warum sinnen darauf die Völkerschaft? Warum? Was die Völker ersinnen, das ist dummes Zeug. Das schadet ihnen. Ihre sogenannte Wissenschaft. Was haben sie gemacht mit ihrer Wissenschaft? Die Menschheit vergiftet nach Geist, Seele und Leib. Die Gewässer vergiftet, den Erdboden vergiftet, die Pflanzen vergiftet. Durch ihr sogenannte Pflanzenschutzmittel haben viel mehr geschadet als gewöhnlich. Dazu gehört auch die ganze Impfgeschichte und Spritztherapie. Aber bitte, es werden Ärzte hier sein, vielleicht der eine oder andere. Ich würde mich nicht beleidigen. Ja, ich bin öfter reingefallen. dass ich schon mal gegen die Apotheker losgezogen habe und dann hat sich einer beim Rausgehen vor mir gestanden, ich bin Apotheker. Da habe ich gesagt, ja, sind Sie Gottes Kind? Ja. Sagte ich, na, habe ich recht gehabt? Sagt er, jawohl. Habe ich auch erlebt. Kann man alles erleben. Also meine Freunde, die zweite Frage lautet, warum sinnen die Völkerschaften eitles, törichtes, vergängliches, schädliches? Das heißt, das, was die Völker jetzt bauen und organisieren und propagieren und so weiter, das gereicht uns zum Schaden. Und da glaubt ihr, die Fernsehapparate wären eine Beglückung für die Menschheit? Sie sind eine Nervensäge ohnegleichen. Sie sind ein Familienzerstörer. Sie machen die jungen Mädchen zu Huren. Und die Lausbuben zu Gangstern, weil niemand mehr Zeit hat für die Kinder. Und weil das Geld gebraucht wird, Vater und Mutter müssen verdienen, damit der Fernsehapparat abgezahlt werden kann. Und die Kinder werden sich selbst überlassen. Und was dabei rauskommt, weiß ich. Ich war 40 Jahre lang Lehrer. Meine Freunde, warum? Fragt Gott. Sinnen eitles, törisches, vergängliches, schädliches die Völkerschaft. Alle unsere sogenannten Fortschritte ist ein Taumel in den Abgrund. Und es gibt menschlich gesehen eine Richtung, das einfache Leben, die einfache Kost, frische Luft, Gebet und Fasten. Aber wer glaubt denn das? Das will doch niemand mehr. Dass man künstlich die Menschen anstachelt, dass sie alle möglichen Bedürfnisse bekommen, die sie von Natur aus gar nicht haben. Unsere ganze Industrie ist nicht dazu da, um Bedürfnisse der Menschheit zu decken, sondern um Bedürfnisse zu erregen, die sie gar nicht haben. Wer das mal durchschaut, der sieht, wie der Pfeil der große Mörder und Lügner von Anfang an und dann tausend Strippen hat, auch fromm getarnten. Und wir merken es nicht. Meine Freunde, das ist die Situation, wie Gott sie sieht. Drittens, es treten auf mit Forderungen die Könige der Erde. Stimmt das auch? Die Machthaber fordern, sie verlangen, wie sie auch heißen mögen, die gekrönten und ungekrönten Häupter. Verlangen, fordern, verlangen. So ist es. Die treten auf. Mit Gewalt. Der Fürst der Gewalt der Luft inspiriert die Menschen und sie wollen mit Gewalt ihre Forderungen durchsetzen, durch Streik und Verbrechen und so weiter. Sollte es üblich Mode geworden in Amerika, dann stiehlt irgendein Kind, hier 10.000, 20.000, 50.000 Dollar. Und dann springt das Kind um. Wenn das Kind nicht bald kommt, wird es eben umgebracht. Man darf keine Furcht mehr. Was ist das? Schule gemacht. Forderung, ungerecht, brutal, gemein, um sich ein, um die Lebensgier, die künstlich angestachelt ist, um die zu befriedigen, die endet im Selbst vor dem Grauen im Irrenhaus und in der Hölle. Das ist die Situation, so ist die Lage. Das müssen wir sehen. Und wir müssen den Mut haben, es den anderen zu zeigen und es den anderen vorzuleben. Das wird den Mut haben. Ich war jahrelang der Einzige, der bei Karneval nicht mitgemacht hat, wenn das Kollegium feierte. Mittags, von mittags 4 bis nächsten Morgen um 5. 13 Stunden. War der Einzige, der gesagt hat, nein, da mache ich nicht mit. War der Einzige, was das gekostet hat. Dieser Mucker, der meint, der wäre besser. Der will uns die bisschen, das bisschen Freude, das wir noch haben, verderben und nehmen und so weiter und so weiter. Und da habe ich dann erlebt, wenn ich in die Schule ging am Aschermittwoch und war eine Kollegin, sie begrüßt und habe sie begleitet, wie sich das gehört, dass sie sagte, Herr Hellert, ich darf nicht mit Ihnen gehen. Wir haben einander ausgemacht, dass wir 8 Tage lang mit Ihnen kein Wort reden, weil Sie nicht bei dem Karneval der lustigen Nacht waren. Haben ausgemacht. Um 7:30 hat sie mir das gesagt. Um 10 Uhr haben sie bereits alle mit mir gesprochen. Und haben gesagt, Herr Hellert, Sie sind doch glücklicher als wir. Und haben mir gesagt, Herr Heller, so wie Sie sind, möchte ich auch werden. Dieselben Leute, die beschlossen haben, mit dem sprechen wir nicht. Ach, was ist das, eine arme, betrogene Welt? In den gelauen Satan, sie betrug der Sünde. Meine Freunde, es treten auf mit Forderungen die Könige der Erde. Das war das dritte, das vierte. Sie ratschlagen wie der Yahweh. Es kommt darauf an, welcher hebräische Gottesname genannt wird. Und Yahweh, das heißt der Heiligseiende. Heilig sei und der sich nicht verändert, der sein ureigenes Wesen nicht preisgibt, können die armen Menschen dann tun, was sie wollen. Gegen den Rat schlagen sie. Denn im tiefsten Grunde ist der Hass gegen Gott. Solange noch Russland und Amerika sich gegenseitig hassen und bekämpfen, ist noch harmlos. Schlimm wird erst werden, wenn die beiden einmal einig sind. Denn im tiefsten Prinzip sind sie einig. Die Hure und das Tier, im tiefsten Grund sind sie einig. Und wenn sie dann einig sind, dann geht es gegen Gott und seine Repräsentanten. Und das sind in erster Linie Israel und in zweiter Linie die Genossen Israels, wenn ich so sagen darf, die Gläubigen, die Christen aller Prägungen und Schattierungen. Einerlei, ob sie zum Leibe Christi gehören oder zur großen Märtyrerschar. Ganz abgesehen davon, zu welcher Körperschaft sie zählen, es gibt ja verschiedene Körperschaften, die wir unterscheiden müssen. Auf jeden Fall geht der Hass zu dies gegen Gott und seinen Christus. Sie ratschlagen wie der Jehova, wie der Yahweh, das ist das vierte, und wieder seinen Gesalbten. Ich habe vorhin übersetzt, wieder seinen Christus. Wieder den Sohn Gottes. Sie ratschlagen. Sie fassen Räte. Sie fassen Stellenanträge und sie wollen sie durchführen. Zutiefst geht der Kampf gegen Gott und seinen Christus. Wer das einmal geschaut hat, der wird ganz still. Denn wir wissen, Jesus ist Sieger, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und keine Macht der Hölle kann gegen den Herrn, keine Macht des Himmels, keine Macht der Hölle. Und wenn wir das wissen und glauben, dann können wir das machen, was Gott macht. Wir können lachen in einem heiligen Spott. Ich sage in einem heiligen Spott, ihrer Spotten. Sagen, geh im Namen Jesu, geh! Du bist besiegt auf Golgatha. Du hast kein Recht mich und an diesen armen Menschen, der jetzt unter meiner Handauflegung kniet und betet und weint. Du hast kein Recht, gebiete dir im Namen Jesu. Habt ihr das schon getan? Das haben es einige getan, Gott sei Dank. Aber meine lieben Freunde, wenn ihr wüsstet, welche ungeheure Energie und welche Vollmachten euch in Christo Jesu gegeben sind, wenn ihr den Mut habt, euch selbst völlig ihm zu weihen, wenn ihr das wüsstet, euer Leben bekäme einen Reichtum, einen Glanz, eine Würde, dass ihr stauntet. Glaubt mir das, es ist wirklich so. Ich weiß das aus der Schrift, aus meinem Leben und aus dem Leben vieler meiner Mitarbeiter. Also noch einmal, sie ratschlagen wieder Yahweh, war Nummer 4, und sie ratschlagen wieder seinen Gesalbten, seinen Christus, ist Nummer 5. Und nun werden auch die Ratschläge und die Beschlüsse, die diese tobenden Nationen fassen, sie werden genannt, die sind, lasset uns zerreißen ihre Bande. Das heißt, wir lehnen jede Bindung an Gott und an seinen Christus ab. Wir erkennen sie nicht an. Wenn Gott sagt, 6 Tage sollst du arbeiten, sagen wir nein, 5, beziehungsweise 4,5. Denn der freie Nachmittag, der freie Freitagnachmittag wird bereits behandelt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich weiß es von einer bestimmten Quelle. Freie Nachmittag behandelt. Dass das Katastrophen gibt, dass dieser Wirtschaftswunder und dieser Wirtschaftsplunder mal aufhört, das ist sicher. Das ist sicher. Braucht man gar kein Prophet zu sein, denn es ist unmöglich, in 4 Tagen so viel zu schaffen wie in 6, dasselbe zu leisten, um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein. Das sieht ein 10-jähriger Junge ein, wenn ein bisschen normal ist. Aber davon will ich nicht reden. Das 7. ist, und lasst uns wegwerfen, ihre Seile, die Seile, mit denen wir gefesselt waren. Und diese Seile, mit denen Gott uns an sich bindet, sind immer Seile der Liebe. Binde das Festopfer mit Stricken, wie sagt ihr, Hörner des Altars. Psalm 127, ein gewaltiges Wort. Gott will uns binden, der Altar ist ja das Bild des Opfers und der Hingabe, und die Hörner ist die Kraft, die daraus wächst, Denn die Hölle ist halt Hass, die wurden ja herausgefliedert, die wurden nicht angelötet, die wurden geschraubt, sind herausgefliedert, gezogen, die Gussarbeit. Und je mehr unser Leben ein hingegebenes Leben ist, umso mehr heilige Vollmacht haben wir im Kampf gegen die Sünde, gegen die Gemeinheit, in unserem persönlichen Leben, gegen Lüge, Mammon, Sexus, und Hass, und Neid, und Streit, und Undankbarkeit, und Lieblosigkeit, und Schwermut, und all diese christlichen Dinge. Je hingegebener dein Leben ist, umso mehr Macht erwächst aus deinem Leben. Ja. Und wir sind gebunden an die Hörner des Altars. Der Altar oder der Schoß ist ein Bild für die Liebe Gottes, für den Mutterschoß des Vaters. Denn der Vater hat einen Mutterschoß. Wie Gott ist das weibliche Liebesprinzip ebenso stark wie das starke Vaterprinzip. Seitdem ich das weiß, ist mein Leben erneuert und versehen. Das auch nur am Rande. Ich kann euch ja nur so manches andeuten. Und nun heißt, lasst die Seile wegwerfen. Wegwerfen. Erst sollen die Bande zerrissen werden, aber ein zerrissenes Band kann man ja wieder zusammenflicken, zusammenknoten, wie ein Schiffstau. Und deshalb weg, wegwerfen, dass nie mehr soll der Name Gott und Jesus genannt werden. Nie mehr soll das edle, reine, gute triumphieren auf Erden, sondern das Böse, die Gemeinheit und so weiter. Weg, weg mit den Fesseln! Das war auch das Prinzip aller Tyrannen. Die haben die Standbilder ihrer Vorgänger gestürzt, um selber sich zu verherrlichen. Das waren also die sieben Punkte des ersten Aktes, deren Beantwortung wir nachher im vierten Akt erstaunlicherweise Punkt für Punkt mit heiligem Parallelismus, in heiliger Entsprechung finden werden. Wenn wir abgeben. Zweiter Akt, Vers 4, 5 und 6. Der zweite Akt führt uns hinein in den Himmel. Der erste Akt hat uns die Situation auf Erden entrollt. Der zweite Akt führt uns in den Himmel und umfasst die Verse 4, 5 und 6. Der im Himmel thront. Das ist das Erste, was gesagt ist. Gott nimmt einen Herrschersitz ein. Er ist der absolute Herrscher, er ist der Pantokrator, der Allherr. Und alle anderen Herren, alle Kosmokratoren sind ihm unterordnet. Wer das glaubt, wer damit rechnet, wer das denn dem Feind vorhält, du hast mich nicht zu holen, du darfst mich nicht antasten, du darfst dich nicht in Sünde und Neid und Schwermut und Selbstmord hineinstürzen. Das darfst du nicht, um Jesu Willen, der dich besiegt hat, am Kreuz von Golgatha, der auferstanden ist, du darfst es nicht. Geh, weiche, im Namen Jesu weiche. Nur so kann man Sieger sein. Alles andere ist frommes Geschwätz und frommes Gefühl. Nur so. Nur wenn wir reklamieren den Sieg des Kreuzes, den der Herr erfochten hat, werden wir tabu, unantastbar für den Feind. Gott droht, der im Himmel droht, der lacht dir an. Ja, wenn man fromm ist, darf man doch nicht lachen. Manchmal in vielen Kreisen. Er lacht ihr. Ich habe mal alle Stellen über Lachen und Lächeln nachgelesen. Ich habe gestaunt, welche wunderbaren Zusammenhänge es gibt. Einmal sagt Christus, ich will mal eine Stelle nennen, die ihr vielleicht nicht könnt. Da sagte er im Buch Hiob, als Vorbild auf Christus, wenn sie kein Vertrauen hatten, lächelte ich ihnen zu. War der Herr. Wer dieses Lächeln Jesu noch nie erlebt hat, der kann auch kein Nachfolger Jesu sein. Wir haben ja gebetet miteinander und nun macht eure Aufgaben. Wenn ihr die Prüfung nicht besteht und die Hälfte wird nicht aufgenommen werden, ihr könnt dann noch 4 Jahre in die Volksschule gehen und dann könnt ihr in die kaufmännische Schule gehen und könnt dann doch noch bis zur mittleren Reife und sogar bis zur Matur kommen. Schickt eure Väter zu mir, ich zeige euch den Weg, der möglich ist. Auch gar keine Angst zu haben. So habe ich ihnen zugeredet und habe sogar, ich war ein Gesetzesübertreter, wenn ich sage, dass da einer einen ganz dummen Fehler gemacht hat, da habe ich mit dem Finger drauf gedeutet. War verboten, aber ich habe es doch gemacht. Denn die Liebe ist stärker als das Gesetz. Das Gesetz richtet Zorn an und führt zum Tode, aber die Liebe erbaut. Ja. Dann habe ich, wenn es fertig war, mit ihm gebetet und festgesungen. Ja, das waren meine tiefsten Erlebnisse, wenn ich ihnen zulächelte. Da war ich ein Nachahmer Gottes und Jesu Christi. Und von dieser Seite des Evangeliums wissen so viele fromme Pharisäer, so viele religiöse Rechthaber und Besserwisser nichts, gar nichts. Sie haben das heilige Lächeln. Ich will jetzt nicht sagen, das heilige Lächeln der Mona Lisa, obwohl da auch was dran ist, für den, der ein wenig von Kunstgeschichte versteht. Nie verstanden. Meine Freunde, der im Himmel sitzt, der lacht ihrer. Noch mehr, er spottet ihrer. Es gibt auch einen heiligen Spott. Der Elias, der hat gesagt, ihr 400 Bartspriester, ihr ritzt euch und beschwört eure Götter, euren Baal, ihr müsst lauter rufen. Vielleicht macht ihr ein Mittagsschläfchen. Oh, vielleicht ist er über Land gegangen, macht einen Spaziergang, einen Verdauungsspaziergang. Ihr müsst lauter rufen, schreit doch lauter. Das war so eigentlich ein heiliger Spott. Das gehört auch dazu zum Bilde Gottes. Es gibt einen heiligen Spott. Judas hat etwas davon gehabt. Und alle wahren Gläubigen haben etwas gehabt von diesem heiligen Spott und von diesem heiligen Lächeln, von diesem heiligen Lachen. So ist Gott ein wunderbarer Gott, dem nichts Menschliches fremd ist. Wir haben so ein verkrampftes Gottesbild. Wir machen so viel religiöses Theater und versuchen uns in einen Rausch zu versetzen, anstatt nüchtern und klar das biblische Gottesbild in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Seligkeit, in ein ihm geweihtes Leben, das mit der Sünde in jeder Form gebrochen hat, aufzunehmen. Das gibt Vollmacht, das gibt Freude, das gibt Licht und Heil. Da kommen Leute zum Glauben, was gar nicht lang und viel zu reden, was gar kein frommes Theater zu machen. Gar keine Bekehrungsversuche, verkrampfte. Da kommen die Leute zu dir und kommen zum Glauben. Könnt ihr euch einen Sack von Geschichten erzählen, wie ich das erlebt habe. Haben wir erlebt. Ich bin vor 43 Jahren zum lebendigen Glauben gekommen, in einen Pferdestall in England, als Kriegsgefangener. Ja, abends um 10:30. Jawohl. Und dann waren wir 3. Und nach 3 oder 4 Wochen war der 30. Nach einem Jahr waren wir 300. Ohne Pfarrer, ohne Priester, ohne Prediger, ohne Talar, ohne Musik, ohne seelischen Aufschwung. Wir haben oft gefroren und gezittert und uns in unsere Pferdendecken gehüllt, aber wir haben gebetet und haben die Macht der Liebe Gottes erfahren. Aber das kann man nicht aus dem Herzen reißen. Und mein Herz brennt, ich möchte dieses heilige Feuer hineinschleudern in die Herzen meiner Hörer. In jedes Herz. Meine Freunde, also noch einmal, der im Himmel sitzt, der thront, das heißt, er nimmt den absoluten Thronenherrschaft ein und keine Macht kann gegen ihn rebellieren. Zweitens, er lacht und drittens, er spottet und viertens, er redet in seinem Zorn. Der liebe Gott? Ja, der sogenannte liebe Gott, den es gar nicht gibt. Gott ist nicht einen lieben Gott gibt es nicht, aber Gott ist die Liebe. Auch in seinen Gerichten. Auch in seinem Zorn ist Gott die Liebe, meine Freunde. Das will ich euch gerne mal 8 Tage lang beweisen. So ihr Herz schmilzt und aufgeht in heiligem Jauchzen und Frohlocken. Er redet in seinem Zorn und er schreckt in seiner Zornglut. Er schreckt, wie einer ein Kind erschreckt, so schreckt Gott die Menschen auf. Er erschüttert die Wüste, steht zum Beispiel geschrieben. Das ist die Wohnstätte der Dämonen. Das gehört mit zu seinem Reden. Das Wort Reden, Kol im Hebräischen, das ist ein Fachmann. Das heißt sowohl der Jubelruf des Schöpfers, als auch der Ruf des beleidigten Gottes durch die Sünde der Menschen. Das heißt auch den Ruf zur Rettung und heißt auch der Ruf der Freude der Vollendung. Das alles ist das ist das englische Call, etwa. Das ist unverwandt, das hebräische Englisch in vielen Stücken. Erich, meinst du nicht?
Nein.
Ja, oh, in manchen Stücken habe ich das gefunden. Ja. Also meine Freunde, wenn Gott ruft und spricht, dann ist er nicht nur der liebesüße, liebe Gott mit der Zipfelhütze, der sagt, ach, die Menschen sind ja große Sünder, aber da kann ich halt nichts dran machen. ja, das kann ich halt machen. Sie wollen halt nicht. Und da, okay, so wie jeder Schutzmann, als ich zuletzt in Wien war, da war ein rasender Verkehr da, Hauptstraße. Und da stand da ein Schutzmann dabei und hat sich, dachte, ja, sagen Sie mal, haben Sie denn keine Geschwindigkeitsbegrenzung hier in Wien? Da hat er doch die Oma. Aber wissen Sie, die fahren halt so schnell und da kannst du nichts machen. Und so bäumen sich die Formen der lieben Gott. Der Teufel ist halt so stark und die Menschen sind so böse und da kommt nichts vor. Oh, habt ihr eine Ahnung von der Majestät des Heiligen Gottes? Und wer die erlebt hat, und wer an der zerbrochen ist, und wer an der seine letzten tiefen Bankrott erlebt hat, und wer von der sich nackt ausgezogen und seine ganze Schande ans Licht gebracht hat, der erfährt die Süßigkeit, die uns völlig beglückende, durch nichts zu ersetzen, vollsättigende Süßigkeit der Liebe Gottes. Aber nur der. Nur der. Wer sich so nur als Brotaufstrich haben will, als christliche Amtsverzierung zu seinem gesunden Leben, der erfährt nichts. Deshalb haben wir solche Leute mit Vollmacht. Fromme Schwätzer und seelische aufgeputschte Leute haben wir genug. Überall, überall in allen Kreisen, überall. Ob das durch die heilige Maria, die Mutter Gottes, geschieht, oder ob das geschieht durch die durch alle möglichen Lehren und Irrlehren, oder ob das geschieht durch das oder jenes, darauf kommt es gar nicht an. Meine Freunde, waren wir vor Gott uns bis auf die Knochen restlos zu blamieren und ihm den Totalbankrott zu erklären und durch seinen Heiligen Geist dieses Letzte und Innerste hineinleuchten zu lassen. Und wenn wir uns diesen Funktionen und Ämtern des Heiligen Geistes aussetzen, dann erleben wir Wunder. So Gott will ich morgen früh im Odin etwas darüber sagen. Und diesen Ämtern und Hürden des Heiligen Geistes, was die an uns und in uns und dann durch uns zu tun vermögen. Noch einmal, von Gott, er droht, er lacht, er spottet, er redet im Zorn, er schreckt in der Zornglut. Und was sagt er? Was sagt er? Ich werde euch schon kaputt schlagen und endlos in die Höhle schmeißen. Ich werde euch drangsalieren und so weiter. So machen wir es, wir Pharisäer, wir herzlosen Menschen. Was sagt Gott, wenn er in der Zornglut schreckt? Dann sagt er, ich habe meinen König zum Christus gemacht, seinen Sohn, auf Zion, meinem heiligen Berge. Wenn mein Sohn kommt und sich enthüllt mit seiner Herrlichkeit, seine Herrlichkeit sind wir sind seine Doxa, wir sind seine Herrlichkeit. Wenn er sich enthüllt mit seiner Herrlichkeit, und Zion ist die Weltzentrale, Babel ist gefallen und untergegangen in einer Stunde. Das werden wir jetzt erleben, den Aufbau Babels und dann die Zerstörung. Aber wir werden es nicht hier unten erleben, wir werden es von oben her erleben. Den Aufbau Babels erleben wir vielleicht schon bald. Das kann sehr rasch gehen. Und das ist die Antwort Gottes. Ich habe meinen König gesalbt, zum Christus gemacht. Und in Zion ist die Weltzentrale, ist die Nabe oder der Nabel, von dem aus alle Gebürten der Erde und der Völker ausgehen. Zion. Jerusalem, das ist der Genesungspunkt. Jerusalem, die Burg des Friedens, das Wunderbare. Das ist die Antwort Gottes. Christus und Jerusalem ist die Antwort Gottes auf das Tohuwabohu der Völkerwelt. Brüder, denkt daran, wir werden die Anfänge erleben. Sehr rasch, sehr schnell. Das war der zweite Akt in sieben Punkten. Wiederhole die sieben Punkte. Gott droht, Gott lacht, Gott spottet, Gott redet im Zorn, Gott schreckt in der Zornglut, Gott hat seinen Sohn zum König, zum Messias gemacht. Und Gott hat ein Zentrum geschaffen zum Heile der Welt, der Erde zunächst. Und das ist Jerusalem. Das ist die Antwort. So, Vorhang runter. Und jetzt kommt der nächste Akt. Und da redet der Sohn. Jetzt redet der Sohn. Vers 7, 8 und 9. Der Sohn ergreift das Wort und gibt einen Bericht an die Menschen.
oder an das Weltall oder an die Engel und Geister. Höre, ihr Himmel, die Propheten haben ja auch oft die Himmel aufgerufen. Höre, ihr Himmel, und haben bezeugt. Und so redet er so. Der sagt ebenfalls ein Siebenfaches. Das will ich euch jetzt zeigen. In Vers 7, 8 und 9 sagt der Sohn: Vom Beschluss will ich erzählen. Beschluss, das heißt von dem verordneten, festgesetzten. Chukim, würdest du das übersetzen als Beschluss? Chukim, Schlüssel?
Kann leider nicht.
Oh, du solltest doch Hebräisch kennen! Ehrlich, dein Hebräisch, das ist ja was Wunderbares. Oh, das solltest du aber. Du hast das Vorrecht, das Blut des heiligen Volkes in deinen Adern zu haben, Ehrlich. Das ist dein Vorrecht, meine Würde. Ja. Also, das Wort heißt etwa die Beschlüsse. Das Festgesetz, das Verordnete. Gott hat gewisse Ordnungen gegeben. Hat gewisse, wie soll ich sagen, Dämme gegeben, innerhalb derer wir uns bewegen. Und dass die Menschen nicht in dem, was Gott ihnen gegeben hat, was Gott ihnen als Beschluss, als Ordnung, man kann auch sagen, Ordnung gegeben hat, das ist ihr Verderben. Die Völker wollen nicht drin bleiben, die Engel wollen nicht drin bleiben, sie haben ihre Behausung verlassen und sind herniedergestiegen zu den Weibern der Menschen und haben die Riesen gezeugt. Die sind nicht in den Beschlüssen Gottes gegeben. Das ist das Geheimnis aller Unordnung. Die Kinder wollen Eltern nicht mehr folgen. Und die Eltern, die wollen ihren Arbeitgeber nicht mehr folgen. Und die Arbeitgeber wollen sich nicht mehr von Gott durch das Gewissen zurechtweisen lassen. Das ist ein Kausallexus, das ist eine fortschreitende Wirkung wie bei der Atombombe, meine Freunde. Da gehen wir zugrunde. Und nun fängt der Sohn damit an. Vom Beschluss will ich erzählen. Will ich jetzt erzählen, was Gott beschlossen hat? Hört mal gut zu. Das erste ist, dass Gott den Sohn anredet. Denn der Sohn war ja im Mutterschoß des Vaters. Das Wort Schoß heißt Mutterschoß. Der Sohn war im Schoß des Vaters. Heute ist der Sohn oder die Tochter im Schoß der Mutter. Aber bei Gott war alles im Schoß des Vaters. Der Sohn, der in des Vaters Schoße sitzt, im Mutterschoß des Vaters. Und dann hat Gott seinen Sohn aus sich gezogen. Heraus. Und nun hatte Gott ihn sich der Gebühr gestellt und hatte ein Du. Und deshalb sagt er nicht zuerst ich, er sagt zuerst du. Du, mein Sohn. Sohn, mein Du, du. Heute habe ich dich gezeugt. Zeugen und geboren werden ist nebenbei im Griechischen und Hebräischen das gleiche Wort. Zeuge, obgleich eine lange Zeit dazwischen, eine Spanne. Das hat eine tiefe Bedeutung, ich kann nicht darauf eingehen, aber gestattet mir das zu sagen, dass der Vater den Sohn gezeugt hat, geboren hat. Und so sind auch wir aus Gott geboren. Aus Gott, dem Vater, der zugleich unsere Mutter ist. Das ist eins der tiefsten, eins der beseligendsten Geheimnisse. Ich weiß, dass mancher Mensch, dem die männliche Herde fehlte, der gelitten hat unter seinem Wesen, meistens die Frauen, dass sie erlöst aufatmen, als sie dieses biblische Gottesbild mit seiner Süßigkeit und Liebe innerlich erfasst. Wir haben aufgejauchzt, das ist der Leben in meiner Seelsorge. Du bist mein Sohn. Das erzählt er. Gott hat gesagt, der Herr, Yahweh, der Heilige sei gesagt, du, mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und nun hat Gott einen Du. Nun ist Gott der Liebende, der Sohn ist der Geliebte. Das ist das, was er sagt. Das ist das so groß. Das ist das Erste. Und dann berichten wir weiter. Gezeugt, du bist von mir gezeugt. Gott spricht zuerst, du bist der Sohn, ich habe dich gezeugt. Und dann sagt er zu dem Sohn, fordere. Das, was heute, meinetwegen, die übersteigerte, künstlich angetriebene und angereizte Forderungen der Arbeiter, meinetwegen, sind, die auch oft übertrieben sind. Wie hat mancher Arbeiter gesagt, Ja, wissen Sie, ich will das ja nicht, ich bin ja zufrieden mit meinem Lohn, ich will ja keine Lohnerhöhung, aber was wollen wir denn machen, die Organisationswilzen, ich darf nicht sagen, ich sehe ja ein, dass es unrecht ist, dass ich als Arbeiter, der nur seine Volksschulbildung hat, Ihnen gegenüber, der Sie Abitur haben das gelernt, das studiert, die Prüfung gemacht, dass ich mehr verdiene als Sie, ich sehe das ja ein, dass das unrecht ist, aber was kann ich denn machen? Hat der Meinung gesagt, aber auch diese Fragen, die sind ja nicht zentral für uns, wir haben ja viel gewaltigere, wesenhafte Fragen, aber hier liegt die kranke Wurzel. Es ist einfach, aber auch diese Fragen, die sind ja nicht zentral für uns, wir haben ja viel gewaltigere, wesenhafte Fragen, aber hier liegt die kranke Wurzel. Es ist einfach ein Unding, dass man in der Welt, in Frankreich so viel, man Ministerpräsidenten haben kann, wie man haben will. Jeden Monat neu wenn sein muss. Aber Putzfrauen bekommt man keine. Putzfrauen sind keine da. Ja. Ist doch so. Ja. Meine Freunde, nun sagt der Vater zum Sohn, fordere. Und zwar deshalb, weil er genau weiß, dass der Sohn keine unrechten und unverschämten und unvernünftigen Forderungen stellt wie wir. Wir werden gleich sprechen, unverständlich, unvernünftig. Der Mensch nimmt Fleisch, wenn er meint, den kleinen Vier ruft die ganze Hand und reißt dann den Arm aus. Und der Sohn macht das nicht. Fordere von mir, und ich will dir geben, fährt er fort, die Enden der Erde. Die Enden der Erde. Und die Nation als dein Losteil und Besitz. So tut der Sohn zunächst einmal die Erde geben. Israel ist ja das Herrschervolk der Erde. Mit und durch Israel werden einmal alle Sehnsüchte der Nationen erfüllt. Es gibt kein politisches Programm vom Nationalsozialismus bis zum Kommunismus, über alle Tyrannei und über alles, was es gibt, das nicht durch Israel an den Nationen im messianischen Reich erfüllt wird. Deshalb steht geschrieben in Haggai, Kapitel 2, Vers 7, das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Was die Völker je ersehnt haben, was sie als ihr Programm gemacht haben, was hat der Nationalsozialismus, was hat der Kommunismus für ein schönes, edles Grundprogramm? Gleichheit, Gleichberechtigung, Liebe zu allen, Hilfe für alle. Das ist doch wunderbar, was die als Programm. Aber wie führt es denn aus? Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir Schädel ein. So geht es nicht. Ja, so geht es nicht. Aber nun haben wir hier die Verheißung, das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Es gibt keine Sehnsucht, weder in einem Menschenherzen, auch nicht in deinem, auch nicht in meinem, auch nicht in irgendeinem Volk, in einem unterdrückten Volk oder in irgendeinem Herrschervolk von Begabung. Die Schrift macht ja einen Unterschied. Und hat den weißen Völkern andere Verheißungen gegeben in 1. Mose 10 als den farbigen Völkern. Aber die sollen jetzt ausradiert werden. Ich bin durchaus für Gleichheit im Glauben. Glauben und ein Bruder, ein Neger, der mein Bruder ist, dann habe ich mindestens so lieb wie ein Weißer, der mein Bruder ist. Wenn nicht lieber. Ich habe da wunderbare Erlebnisse gehabt. Köstliche Erlebnisse. Wenn ich einen Neger, einen farbigen Neger finde und ich habe den Eindruck, der ist gläubig und ich schaue ihn an. Und meistens treffe ich, oder fast immer, bis jetzt habe ich kaum mich da getäuscht. Wenn er nicht die gelben, verrauchten Finger hat oder wenn er gar sein neues Testament rauszieht, ist es schwer zu erraten, dass das ein Gotteskind ist. Ja. Ich habe da wunderbare Dinge erlebt. In den Bahnsteigen und in den Bahnhöfen, im Zug, da und dort, meine Freunde. Aber sonst hat Gott genau die Öffnungen gegeben. Gott hat dich anders gesegnet als irgendein Kongolesen oder als irgendeinen Feuerlenker oder als irgendein vom Nordpol. Hat dir andere Möglichkeiten gegeben und hat dir erlaubt, dich anders zu kleiden und anders zu wohnen. Das hat Gott so gemacht. In seiner unbegreiflichen Liebe. Nicht, dass es uns zusteht, denn wir sind nicht besser als irgendein Regenwurm. Im Gegenteil, wir verbinden beides. Wollust war dem Wurm gegeben, doch der Cherub steht vor Gott. Und wir haben beides, wir haben die Wollust des Wurmes, das Fressen und Saufen und Vermehren. Ja, wir haben aber auch die Anbetung der Cherubim. Nur haben wir sie viel höher und tiefer und beglückender als die Engel sie haben. Denn wir stehen Gott viel näher als Glieder des Leibes Christi, als die allerhöchsten Engelfürsten. Denn wir sind zum Haupt gemacht über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Wir sind wieder die Brüder, der Körper, der Leib, das Pleroma des Sohnes Gottes, Jesu Christi. Wir sind eins mit ihm, wir bilden eine Einheit und sind über alles Geschöpfliche roh erneuert und haben an allem Geschöpflichen den Lichtsgewalten des Gesetzes und den Finsternisgewalten der Gottlosigkeit, der Gesetzlosigkeit, haben wir wunderbare, umfassende Aufgaben, so groß, dass wir staunen würden, wenn ich sie jetzt ausführen wollte. Das wäre ja nicht möglich, ich muss ja aufhören. Wo ist unser Versammlungsleiter? Wo sitzt er? Ja. Darf ich noch 14 Minuten? 14 Stunden. Ja. Könnt ihr noch so lang? Habt ihr noch richtig Luft? Oder? Ja? Also gut, noch ein paar Minuten. Habt Geduld, aber öffnet ihr bitte Ohren und Herz. Ja. Noch einmal, der Sohn sagt also erstens, ich erzähle von einem Schluss. Zweitens, Gott hat zu mir geredet und hat dann dieses Gespräch des Vaters erfüllt. Das älteste Wort aus Gottes Mund. Nicht, ich werde Licht, das war nicht sein erstes Wort. Ah, da sind ganz andere Dinge vorausgegangen. Gewaltige Dinge, gewaltige Dinge. Und dann als drittes lesen wir, dass er sagt, Sohn mein oder mein Sohn oder du bist mein Sohn. Und das vierte, ich habe dich gezeugt. Und das fünfte, fordere. Und als sechstes, die Nationen und Enden der Erde als Besitz. Und das siebte, du wirst Sieger sein, auch über alle Widerstände, die entstehen. Du wirst Sieger sein. Du wirst es erschlagen mit eisernem Zepter. Er hat auch ein goldenes Zepter. Gold ist das Bild der Treue und des Glaubens. Eisen ist das Bild des Gerichtes und der Gerechtigkeit. So hat Christus ein eisernes Zepter. Hat aber auch ein goldenes Zepter. Und diesen goldenen Zepter, das beugt der nieder wie einst der König Ahasveros. Und wer das goldene Zepter küsst, der ist begnadet und geadelt. Ach, was sind das für Dinge? Was ist es, eine Würde Mensch zu sein? Meine Freunde, es ist eine unsagbare Qual, Mensch zu sein. Wenn der Mensch sein Gefäß will, wieder Qual. Es gibt keinen Jammer, keine Not, keine Angst, keine Sündenmöglichkeit, die nicht in deinem und meinem Herzen brennt und lodert und uns hier zur Verzweiflung führt. Doch uns hat doch nicht weinend am Boden gelegen. Gott schrie, du heiliger Gott, zertritt mich mit deinem Fuß, ich bin ein dreckiger, elender Wurm. Ich habe nicht verdient zu leben. Wer es noch nicht erlebt hat, der wird es noch erleben. Aber wenn der Geist Gottes euch dahin führen will, sträubt euch nicht. Meine lieben Freunde, sträubt euch nicht. Dann erst werden die Wonnen Gottes und die Seligkeiten aus dem Herzen des Vaters in euch geboren. Anders nicht. Wenn du es nicht begriffen hast, dieses Stirb und Werde, bleibst du ein armer Gast auf der dunklen Erde. Hat mein gescheiter Mann gesagt. Glanzmann von mir. Goethe ist sein Name, wenn ihr schon gehört habt. Da braucht gar nichts zu lachen. Ich war mal in Schwenningen und da war eine, das sah ich auf einmal um 10:30 eine ganze Menge, die ganze Schule rausstürzen. Da habe ich mal so einen 12-jährigen Bursch geangelt und sag, was ist denn los? Er sagt dann, wir haben Goethes Geburtstag gefeiert. Da haben wir jetzt Schule aus. Also, Goethe. War das ein Filmschauspieler oder ein Fußballspieler? Und dann sagt er, ja, ich weiß es auch nicht. Meine Lieben, ihr lacht, ich war erschüttert. Ich habe gesagt, ist das das Ergebnis einer Feier? Ist das das Ergebnis unseres Schulgedächtnisses? Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Ja. Im tiefsten Grunde. Ich habe meinen Kindern gesagt, wenn sie ihre mittlere Reife bekamen, ihr Kinder, ihr werdet nie im Leben gefragt werden, was gibt X, wie diese Psychologie. Werdet ihr nie gefragt werden. Und ihr werdet nie die unregelmäßigen englischen und französischen Verben aufzählen müssen. Werdet ihr nie gefragt werden, wenn ich gerade in die ausländische Korrespondenz gehe. Ihr werdet nie gefragt werden nach so vielen Blödsinn, den ihr abwerten müsst. Aber ich gebe euch zwei Sachen mit. Ihr seid arme, verlorene Sünder und geht ins Verderben. Wenn ihr so bleibt, wie ihr seid. Aber Jesus will euch anhören können. Und froh machen und beseligen und erquicken. Wenn ihr die zwei Sachen mitnehmt, dann könnt ihr alle mathematischen Formeln, dann könnt ihr alle eure Literatur und könnt ihr all den Koks und Kohl, den ihr gelernt habt, vergessen. Das ist gar nicht so schlimm. Was ihr braucht, könnt ihr euch wieder aneignen, ja. Aber das müsst ihr wissen. Das. Und wenn ihr vor dem Selbstmord steht, bitte tut es nicht. Kommt zu mir. Ich bin Tag und Nacht zu sprechen. brennt euer Herz und eure Seele, euer Heil. Es sind schon eine Reihe von denen zu mir gekommen. Wer von euch hat das nie selbst mehr gedacht? Ja, und nie gedacht, besser wäre, ich wäre gar nicht geboren. Was ist mein Leben? Ein Dreckhaufen, ein Misshaufen. Wie viele Enttäuschungen und Bitternis habe ich erlebt? Warum hat mich Gott überhaupt ins Leben gestellt? Warum muss ich all den Jammer und die Schande erleben an meinen Eltern, an meinen Kindern, an mir selbst, an meiner Familie, mein Beruf? Ach, eigentlich sollte man diesem Leben ein Ende machen. Es hat gar keinen Sinn, das weiterzuleben. Es ist ja doch nur Dreck und Not und sinnlose Quälerei. Wer hat nie so gedacht von euch? Alle habt ihr schon so gedacht. Alle. Und wenn Gottes Gnade euch nicht gehalten hätte, wer weiß, was aus dir und mir geworden wäre. Ich stand vor dem Selbstmord kurz vor meiner Bekehrung. Werde ich nie vergessen. Aber Gott hat mich gehalten und hat mir seine Herrlichkeit gerufen. Hat mir die Kräfte und Freuden und Wonnen des ewigen Lebens. Ach, ihr Lieben, was ist das große Wunderbar. Und das haben die meisten von euch, haben das ja. Aber sind eigentlich da die Hand von mich? Also nicht, die möchte ich am liebsten herausholen, dass sie herkommen und hier niederknien, aber es ist ja kein Platz da. Und auch wenn Platz da wäre, würde ich euch nicht holen. Nein, das macht man nicht am ersten Abend, wie ja zum ersten Mal bei euch. Das macht man am 4. oder 5. oder 8. Abend, da macht man das. Da kann man das machen, wenn man den Auftrag hat von Gott. Die Hauben, und für die heimliche Sünden mitschleppen, die wollen sie nicht rausgeben und können nicht froh werden. Und wenn mich loben und danken alle Zeit für alles, und es bricht nicht das Leuchten und Strahlen der göttlichen Ewigkeitswelt durch ihre Augen und von ihrer Stirne in ihre Umwelt. Ja, meine Freunde. Aber ich will zu Ende kommen, bin gleich am Ende. Du wirst der Sieger sein. Und nach diesen 7 Punkten, in Vers 7, 8, 9, fällt der Vorhang und hebt sich zum 4. Akt. Und jetzt sage ich euch, und zeige euch das, was ich schon zweimal andeutete, dass im 4. Akt genau die 7 Dinge des 1. Aktes beantwortet werden durch göttliche Belehren. Das ist wunderbar. Das ist etwas von der unvergleichlichen Harmonie und Schönheit des Wortes Gottes, die unnachahmbar ist. Jeder Architekt, der ein wenig Verständnis hat, oder jeder Mathematiker, auch jeder Jurist, oder auch jeder Logiker, der staunt über den Aufbau des Wortes Gottes. Und wird davon überwältigt. Habe ich schon oft erlebt, durch äußere Dinge. Dabei lebt das Mathematiker und Juristen durch die Erstattungsmaßstäbe Gottes, dass sie dadurch einfach überwältigt werden. Ja. Und habe erlebt, ich habe zum letzten Mal darüber gesprochen bei unserem gemeinsamen Freund Paul Fassler. Kennt ihr den?
Ja.
Da habe ich schon darüber gesprochen. Da wollte ich eine Stunde über die Erstattungsmaßstäbe sprechen. Dann sagt der Paul Adolf, eingehender, mach's weiter. Da habe ich 8 Stunden drüber sprechen müssen. In 3 Versammlungen für die Erstattungsmaßstäbe. Wie Gott all das, worum wir hier betrogen worden sind vom Leben, von der Sünde, von unserer eigenen Sünde und von der Sünde der anderen. In welchem Maßstab Gott das erstattet, mit der Gutmacht. Unsere Sehnsüchte, die nie erfüllt wurden. Das brennende Herz, das nie das tiefe Glück völliger Liebe erfuhr und in Dreck und Gold zertreten wurde bis zur Verzweiflung, wie das erfüllt wird. Nach verschiedenen Maßstäben. Der Maßstab, nach dem uns erstattet wird, den will ich euch nur schnell nennen, so en passant und vorübergehend, dieser Maßstab heißt nicht 1:2 oder 1:7 oder wie bei Israel 1:100. Ich werde euch 100-fach erstatten, sagt Gott seinen Geliebten von Israel, für denen, die Väter, Mütter, Brüder, Schwester, Besitz und Vieh und Äcker preisgegeben haben, um meines Namens willen. Ihr bekommt 100-fach. Wir als Glieder des Leibes Christi, uns wird Gott erstatten 1:100. 1:100. Ihr Mathematiker, erstaunt ihr, was? 1:100. Und das sagt das Wort der Wahrheit, das nicht lügen kann. Wenn ihr das glauben könntet, es wird ein Singen und Klingen, ein Loben und Danken losbrechen. Und ihr werdet jeden Verlust an Liebe, an Ehre, an Glück, an Reichtum, an Freude, könntet ihr mit Freuden und Wonnen ertragen. Wenn ihr es glauben würdet, über die Maßen aber wird Gott erstatten und vergelten. Über die Maßen, über alle menschlichen Maßstäbe, 1:100. das nur am Rande, aber nehmt das mit. Ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt und bin gleich am Ende. Ich gebe die sieben Antworten von Vers 10, 11 und 12. Nun redet Gott im Sohn und der Sohn im Auftrag Gottes und sagt auch ein siebenfaches. Ich will erst diese drei Verse lesen. Ihr Könige seid verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Diene dem Herrn mit Furcht. Freut euch mit Zittern. Küsse den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Bald entbrennt sein Zorn. O der Glückseligkeiten derer, die in ihm sich bergen. Wer ist noch nicht bewusst in Christus geboren? Wer weiß noch nicht bis zum Schwören? Ich bin zu ihm gekommen, mit meiner Schande und Sehnsucht und Sünde, mit meiner Lust, meiner Not, meiner Angst, mit meinem Hunger nach Freude und Leben bin ich zu ihm gekommen und bin in ihm geborgen und er hat mir Heil geschenkt. Ich bin sein Heil. Wer weiß das noch nicht? Brauchst nicht aufzustehen, aber falte deine Hände. Nein, brauchst nicht mal die Hände zu falten. Aber sage jetzt im Herzen, Herr Jesus, wenn du lebst, und wenn das wahr ist, was der da vorne sagt, und das ist wahr, ihr Gotteskinder, ist das wahr?
Ja.
Ah, bitte, dann sollst du mein Leben haben. Es soll keiner heute Abend diesen Raum verlassen, ohne sein Leben, seine Sünde und Schande und Angst, seine Sehnsucht und sein Glücksverlangen, ohne das dem Herrn gegeben zu haben, um glückselig und geborgen zu sein. Jawohl, glückselig, alle. Auch du und ich, die Lehen sich bergen, meine Freunde. Aber nun, gebe ich die Parallelen. Wir haben vorhin gehört, seid verständig. Oder nein, wir haben vorhin erst gehört, warum toben die Nationen. Und auf dieses Toben, was ja etwas durchaus Unverständliches ist, diese Tobsucht, so unverstanden, sagt Gott, seid verständig. Nehmt doch mal Vernunft an. Hört doch mal auf zu toben, zu krakeln und zu schimpfen und so fort. Seid verständig. Das ist die erste Aufforderung als Antwort auf das Tod. Dann haben wir vorhin gehört, dass die Nationen eigenes, vergängliches, wertloses, schädliches in Kunst, in Wirtschaft und Politik und so weiter fabrizieren. Lauter Mist, Untergang, Verderben. Und da meinte die Fußball-Toto-Gewinner, die wären glücklich geworden. Ein Bekannter von mir, ein Frankfurter Reporter, ist, das ist schon Jahre her. Damals gab es noch nicht viele, die eine halbe Million gewonnen hatten. Ich glaube, 11 gab es. 11. Schon viele Jahre her. Da ist der zu all diesen 11 Leuten gegangen, die eine halbe Million im Fußballturnier gewonnen hatten. Und von diesen elf Leuten, die eine halbe Million gewonnen haben, sind 10 abgerutscht, denen ist das zum Fluch geworden. Die haben die Familie vernichtet, in Elend umgekommen, sind Hurer und Säufer und Selbstmörder geworden. 10. Und nur einer, der war so glücklich und hat mit seiner Familie sich zurückgezogen irgendwo hin und lebt glücklich zufrieden. Einer von diesen Elfen. Ja. Also das ist der Bericht eines Frankfurter Reporters vom Rundfunk und von der Frankfurter Illustrierten. Ja. Das ist sehr interessant. Also auf diese, ich will nur sagen, dass das, was die Welt bezaubert und gefangen nimmt, dass das wirklich schädliche Dinge sind. Und das sind hier auch Fußball-Leute. In Stuttgart war einer, der hat gesagt, ich spiele Fußball-Toto und wenn ich gewinne, das kriegt der Bruder Heller für seinen Evangelisationsdienst. Da ist da kein Pfennig nämlich von dem. Auf dem geht ich Fluch. Der soll, und da hat er auch sofort aufgehört zu spielen. Ja. Ich werde mich unter ein Bande geben von so einem solches Geld zu nehmen. Nein. Ja, also das nur nebenbei. Zweitens, in nicht eitlen, vergänglichen, wertlosen, schädlichen Nachahmen, sondern lasst euch zurechtweisen, ihr Richter gehört. Nun ist ein Richter nicht nur ein Jurist, Dr. Nur oder Amtsgerichtsrat, sondern die Richter waren ja, das lernen wir aus dem Buch der Richter, die regiert und gerichtet haben und die Welt in Ordnung gehalten haben. Richten heißt ja nicht ins Zuchthaus werfen oder den Kopf abhacken. Richten heißt ja richtig machen. Ein Richter, der verdammt ist, Gute zu vernichten, des rechten Richters Amt ist, wieder herzurichten. Die Menschen richten ihn, aber Gott richtet her. Oh, meine Freunde, ich wollte, ihr könntet das fassen. Wisst ihr, was ihr tun werdet? Ihr werdet euch selber richten. würdet euch durch den Heiligen Geist richten lassen und euer Leben würde neu erblühen in unsagbarer Schönheit und Würde. Ihr bekennt Sieg über die Sünde. Ihr bekennt ein träumendes Herz für den Herrn. Ihr werdet gesund werden nach Geist, Seele und Leib. Das dürft ihr aber glauben. Bitte. Hier steht einer, der mich so gesagt hat. Könnt ihr erzählen. Alle haben meinem Leben. Ja. Ich bin ja zwar noch ein junger Mann. Was? Ich werde jetzt 66. Aber ich fühle mich wie 26. Nachdem ich vor 4 Jahren anstandshalber hätte sterben müssen. Nach der Diagnose von 4 Ärzten. Aber das nur am Rande. Ich komme als Dritte. Wir haben gelesen, die doch so still Forderungen auf. Und nun sagt der Herr, dienet dem Herrn mit Furcht. Dienet dem Herrn mit Furcht. Statt so freche Forderungen aufzustellen. Statt dankbar zu sein. Und heiliger Ehrfurcht, das Wort Furcht heißt sowohl Angst und Zittern, das heißt es auch. Das heißt aber auch die heilige Ehrfurcht. Dienet dem Herrn mit Furcht. Stattdessen stellt ihr freche Forderungen auf. Das ist die Antwort. Und dann kommt das Vierte, da heißt es, statt gegen den Heiligseienden zu ratschlagen, freuet euch mit Zittern oder frohlocket mit Zittern, statt zu fragen, wie man gegen Gott vorgehen kann. Freut euch in ihm, frohlocket ihn, jauchzet ihn zu, die Freude Gottes, das Halleluja Gottes mit euer Leben durchströmen, auf das ihr erfüllt seid mit meiner ganzen Freude. Dass meine Freude völlig in euch sei. Wer von euch kann sagen, in mir ist die Freude Jesu völlig? Wer kann das sagen? Niemand von uns. Manchmal, ja, manchmal, da jaucht ich auch. Aber manchmal, da jaucht ich auch nicht. Ja, alles ist heilsam, aber manchmal, da ist es auch heilsam. Ja, meine Freunde. Also, das ist die Antwort Gottes. Diene den Herrn mit Furcht, statt mit frechen Forderungen aufzutreten. Freut euch, statt zu ratschlagen. Und dann statt wieder, und dann küsse den Sohn, statt den Sohn, das heißt ja, sie ratschlagen wieder Gott und seinen Christus. Und statt wieder den Christus zu ratschlagen, küsset ihn. Küsset ihn. Küsset den Sohn. Nur was ganz Interessantes, man kann auch übersetzen, da steht ein aramäisches Wort statt ein hebräisches im Urtext. Das heißt, küsset rein. Aber man kann auch übersetzen, küsset den Sohn. Ich will da auch nicht eingehen auf diese Feinheiten. Ich will nur so viel sagen, dass der Kuss ist in der Schrift das Zeichen der Hingabe, das Zeichen der Liebe, das Zeichen des völligen Verbundenseins mit der anderen. Und es steht 5-mal die Befehlsform in der Schrift, grüßet einander mit heiligem Kuss. Die Brüder unter den Brüdern, die Schwester unter den Schwestern. Bitte doch, was soll ich gesagt sein? In Christo ist jeder Mann noch weit. Aber im Herrn, das sind die Geschlechter schön geschieden auf Erden. Sonst gibt es Katastrophen aller Art. Also der Bruderkuss ist unter Brüdern unter sich, unter Schwestern unter sich. Küsse den Sohn, das Zeichen der Liebe. Ich habe einmal nach der Schrift alle Stellen über Kuss nachgelesen. Ich kann euch sagen, ich war betrunken von der Liebe, von der Freude, von der Kraft. Küsse den Sohn. Wer hat den Herrn Jesus noch nicht geküsst?
Küsse den Sohn.
Und dann geht es weiter. Sonst kommt ihr ja um. Sie sagen, lasst uns unsere Bindungen an Gott zerreißen. Wir wollen frei sein. Und da sagt Gott, ihr Tor. Nur gebunden sein mit Seilen der Liebe an mich, das Leben. Und gelöst sein von mir ist der Tod. Tod, Thanatos. Bedeutet keine Lebensverbindung mit Gott haben. Das ist die Grundbedeutung von Tod. Finsternis, Qual, Pein, Schande, Nacktheit, Hilflosigkeit, Armut. Das sind alles Begriffe, die sich stecken. Und das sind wir, wenn wir den Sohn nicht küssen. Bitte küsst heute Abend noch den Sohn. Ich will euch mal hier ein Bekenntnis ablegen, ihr dürft mich aber nicht auslachen. Oh, ihr könnt mich auch auslachen. Nein, allein. Dieses Buch hier, das nehme ich manchmal tief ergriffen, wenn ich drin lese. Und küsse es. Weißt du, wie man in England schwört, zufällig? Du warst so lange in England. Ich habe mir erzählen lassen von Juristen, dass man die Bibel küsst, wenn ich zu einer Spitz, wo erkennt man sie in England? Ja, wissen Sie es? Haben Sie erlebt, dass man die Bibel geküsst hat? Das haben Sie zugesehen. Also bitte, wir haben eine Zeugin.
Wir können deinen Sohn nicht küssen, denn unsere Hände greifen ihn nicht. Obwohl er unter uns ist, der Herr Jesus unter uns. Und zwei oder drei versammelt sind, ist er mitten unter ihm. Wir sind mehr als zwei oder drei. Und wir sind zusammen von dem Namen Jesu. Er ist unter uns. Und wir können ihn nicht greifen, wir können ihn auch nicht sehen. Er ist doch da. Aber hier haben wir sein Wort. Und es geht uns zu jedem spanischen Offizier, der im Sterben lag. Ein männlicher Offizier lag im Sterben, bei irgendeiner Schlacht, ich habe vergessen, wo und wann. Und da haben seine, als er da im Sterben lag, sein Blut verströmte, neben ihm lag sein offenes neues Testament, da fuhren ihn seine syrischen Offiziere. Kamerad, wo ist nun dein Christus? Und dann deutete er auf das offene Testament und sagte, hier ist Christus. Dann deutete er auf sein Herz und sagte, hier ist Christus. Und mit letzter Kraft wurde die Rechte zum Himmel empor und sagte, dort ist Christus. Wo ist er nun? Ist er in diesem Buch? Ist er in seinem Herzen? Ist er zur Rechten des Vaters? Wo ist er? Wo ist er? Christus, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, haben als einzige Wesen im Weltenall die Fähigkeit der Gleichzeitigkeit an all Gott zu sein oder der Allgegenwart. Das hat der Teufel nicht. Der Teufel muss aus einem ausfahren, um in einen anderen hineinzufahren. Das braucht der Heilige Geist nicht. Wenn wir damit rechnen, an dieser Allgegenwart des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist, was wird das für eine Freude, für ein Kraftgefühl unser Leben durchströmen? Es ist gleichzeitig geworden. Da ist Christus. Da ist Christus. Dort ist Christus. Grüße den Sohn. Grüße den Sohn. Und weil du ihn nicht umhalten kannst, grüße sein Gott. Gib ihm den Kuss der Liebe, den Kuss der Hingabe. Du wirst ein glücklicher Mensch. Als Gelöbnis, als Weihe. Das wird ein Liebesband. Ich verbinde mit Gott und die Kräfte der zukünftigen Welt in dich hineinströmen, so leben und so beseligen, wie du es nie für möglich gehalten hättest. Und damit bin ich am letzten angelangt. Trauet ihm oder nehmet Zuflucht zu ihm oder berget euch in ihm, statt dass ihr alle Möglichkeiten mit ihm verblüfft zu werden, wegschmeißet. Hat der Geist und lasst uns von uns werfen die Seile. Nein, nicht von uns werfen die Seile, sondern es gibt eine Flucht vor dem lebendigen Gott. Und das ist die Zuflucht zu ihm. Das ist die Flucht vor dem heiligen Gott. Und dann empfangen wir Gnade, Segen, Frieden, Heil und Herrlichkeit. Gelobt und gepriesen sei dieser wunderbare Gott, der in diesen vier gewaltigen, dramatischen Akten uns schauen lässt, was kommt. Und wir mit offenen Augen sehen, jawohl, die Anfänge sind da. Maranatha, der Herr kommt bald. Halleluja, Amen.
Amen.